WDR 4 mittendrin mit Ulla Föhmer.
Morgen zusammen. Es rührt doch regelmäßig mein Herz, wenn ich sehe, wie Oma oder Opa ihre Kenntnisse und ihre Fertigkeiten an die Enkel weitergeben, indem sie zum Beispiel gemeinsam backen, basteln, im Garten arbeiten oder durch den Wald spazieren. Aber nicht immer leben Großeltern und Enkel nahe beisammen, nicht immer sind überhaupt Enkel da, denen man etwas mit auf den Weg geben könnte. Wir stellen heute einige Initiativen vor, wie die Alten den Jungen etwas vermitteln können, unter dem Titel Weitergeben, Weiterleben. Wenn Sie uns dazu etwas sagen wollen, können Sie uns eine E-Mail schreiben an mittendrin@wdr.de. Sie können uns auch anrufen unter der Nummer 0221 56789 3x4. Welche Fähigkeiten wollen Sie an jüngere Menschen weitergeben und warum? Diese Frage hat Nurit Sevi ehrenamtlichen Mitarbeitern im Café der Evangelischen Gemeinde in Köln-Sülz gestellt.
Mein Name ist Rainer Jenicke. Welche Kompetenz ich weitergeben möchte? Ja, sich sozial zu engagieren und sich um andere zu kümmern.
Mein Name ist Petra Borowka und ich denke, die Jugendlichen machen andere Erfahrungen als wir mit anderen Dingen heute. Das Einzige, was wir vermitteln können, sind Haltungen, nämlich Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Nicht mit dem Handy anrufen, wir treffen uns dann und dann am Neumarkt und dann eine Viertelstunde vorher, komm jetzt mal nicht. Oder diese Beliebigkeit, die haben wir Älteren nicht.
Mein Name ist Daniel von Indrisch. Ich finde, Zeit für die Jüngeren haben ist ganz wichtig, wo alles rasch, eilig, in Hektik abgeht. Und wo ich auch feststelle, dass die Eltern, zum Beispiel meine Enkel, immer wenig Zeit haben für die Familiensituationen. Und da ist mir ganz wichtig, mit ihnen nette Sachen unternehmen, ihnen vorlesen.
Also mein Name ist Claudia Krämer, ich bin 47 Jahre alt. Wenn ich an ältere Menschen denke, denke ich natürlich sofort an meine Großeltern. Und was ich an meinen Großeltern sehr geschätzt habe, war ihre Gelassenheit. Wenn ich nach Hause kam, war immer wichtig, welche Noten hast du in der Schule? Hast du das wieder falsch gemacht? Also bei den Eltern war der Erziehungsaspekt so wichtig. Bei meinen Großeltern war ich einfach nur Claudia.
Mein Name ist Ingrid Schlicker. Ich wünsche mir, dass auch alte Fähigkeiten tradiert werden, denn ich stelle in meiner Umgebung fest, dass kaum jemand noch Sütterlin-Schrift kennt oder Fraktur lesen kann. Ich höre auch eigentlich aus der Umgebung, ach, das ist ein aller Kram, der interessiert nicht. Ich wünsche mir aber, dass das nicht untergeht.
Mein Name ist Anne Jung, ich bin 77 Jahre. Das ist tatsächlich nicht eine Einbahnstraße, sondern ein Geben und Nehmen. Und wenn mein großer Enkel zum Beispiel einmal in der Woche zu mir kommt und erst bei mir ist, dann bekomme ich anschließend meine Lektion in Computerkunde. Natürlich können wir auch Lebenserfahrungen, die wir ganz konkret gemacht haben, weitergeben. So in unserer Familie ist es zum Beispiel so, dass historisch interessierte Enkel durchaus an den Erzählungen der Großeltern und der Freunde, die wichtige historische Erlebnisse selbst miterlebt haben, dass sie daran interessiert sind.
Eine Frau sagte da eben, ich will den jungen Menschen Werte wie Pünktlichkeit vermitteln. Ein Mann sagte, ich will weitergeben, sich sozial zu engagieren. Eine große Palette von Wünschen also, was die Alten an die Jungen weitergeben wollen. Professor Thomas Klee ist Alternsforscher in Freiburg und ihn habe ich gefragt, warum wollen ältere Menschen überhaupt etwas weitergeben an die Jungen?
Sie sorgen sich um die Zukunft. Sie möchten einen Beitrag dazu leisten, dass es in dieser Welt gut weitergeht und das, was Sie an wichtigen Erfahrungen in Ihrem Leben gemacht haben, im Gelingen, aber auch im Scheitern, das möchten viele Menschen weitergeben, um der nachfolgenden Generation so eine Art Handlauf zu geben und Orientierung zu vermitteln, worauf es beim Leben und für eine gute Gesellschaft ankommt.
Herr Professor Klee, die Alten haben doch immer schon darüber geklagt. Das war schon bei den alten Griechen so, dass die Jungen nicht auf sie hören, denn jede Generation erfindet sich neu. Warum bilden wir uns denn immer noch ein, die würden auf uns hören?
Es ist auch gar nicht gesagt, dass man auf die älteren Menschen hört. Nur der Wunsch ist da und er kennt auch ganz unterschiedliche Hintergründe. Zum Beispiel auch den, dass es natürlich nicht so ganz einfach ist, aus diesem Leben zu gehen und dass man gern was hinterlässt, eben auch von der Kultur, die einen geprägt hat. Ob das, was die Älteren zu sagen haben, bei den Jüngeren Gehör findet, ob es passt in ihre Lebenssituation, in ihre Sorgen, Das muss man herausfinden und es ist sicherlich kein guter Ratgeber für die älteren Menschen, wenn sie davon ausgehen, dass das, was in ihrem Leben bedeutsam war, das, was ihr Leben geprägt hat, auch historisch, in der Zukunft auch noch gelten wird. Man muss offen sein für das eigene Leben im Alter. Auch dort wird man neu werden müssen in vielerlei Hinsicht, weil man auch Rollen verliert, auch weil die Umwelt sich verändert hat. Man muss aber auch offen sein für das, was die nächste Generation erwartet. Und das ist zum Teil grundlegend anders als das, was die jetzt älter werdenden oder die jetzt älteren Menschen geprägt hat und was sie haben bewältigen müssen. Manches ist aber auch durchaus ähnlich.
Sie sagen, das Bedürfnis steckt in uns drin, weil wir etwas hinterlassen wollen. Also sozusagen eine menschliche Konstante.
Ja, das ist ja auch wichtig. Ältere Menschen sind wichtige Kulturträger. Wir müssen aber aufpassen, dass wir die Älteren nicht daran messen, was sie noch können, sondern was nur sie können. Und da ist natürlich gerade dieser Aspekt der Kultur, der Werte, der Lebenserfahrung etwas ganz Wichtiges. Und ich sagte schon, es kommt auch immer nicht nur darauf an, dass das, was gelungen ist, weiter vermittelt wird, sondern auch die Erfahrung aus dem Scheitern. Und das Scheitern oder auch ein missglücktes Leben kann dadurch noch seinen Sinn erhalten, dass ich die mit ihm und in ihm gesammelten Erfahrungen an nachfolgende Generationen weitergebe.
Wie ich Sie richtig verstehe, sind es also weniger so konkrete Fertigkeiten und Kenntnisse, die die Alten weitergeben sollen oder wollen, sondern vielmehr Lebenseinsichten, abstraktere Dinge.
Auch das kommt ganz auf Persönlichkeit an. Nicht alle sind die Philosophen, andere sind die Handwerker oder die wunderbaren Köchinnen. Und ein Rezept weiterzugeben, kann genauso erfüllend sein wie eine Goethe-ähnliche Lebensweisheit.
Vieles von dem, was wir Alte ja noch gelernt haben, braucht man heute nicht mehr. Also sich zum Beispiel mit einem Kompass zurechtzufinden, dafür gibt es GPS-Systeme. Oder Radios stellt man auch nicht mehr mit dem Drehknopf ein. Was können wir Alten denn überhaupt noch konkret weitergeben?
Nun, wir können auf der einen Seite weitergeben das Wissen über das, woher wir kommen, auch geschichtlich. Das droht uns verloren zu gehen und es ist was völlig anderes über Geschichte, auch über Sozialgeschichte. Wie haben wir gelebt? Wie haben wir geliebt? Wie haben wir gekocht? Wie haben wir gearbeitet? Dies von Menschen zu hören, in denen wir in Beziehung stehen, als aus irgendeinem Buch. Also insofern sind ältere Menschen ganz wichtige Geschichtsträger und können uns deutlich machen, wir sind Menschen, die aus einer Gesellschaft kommen, die eine lange, lange Geschichte hat und in der es immer viele Wandlungen gab, Veränderungen gab, auf die wir uns einzustellen haben.
Wie man es denn hinkriegen kann, dass die Jungen überhaupt auf die Alten hören, darüber sprechen wir gleich weiter. Bis dahin herzlichen Dank an Professor Thomas Klee. Eine Zeit lang war es sogar aus der Mode geraten. Mittlerweile wird wieder allerorten gestrickt und gehäkelt. Mancherorts werden sogar die Straßenlaternen mit bunten Wollstrümpfen geschmückt. Viele junge Frauen und Männer wollen also wieder Handarbeiten lernen. Deshalb bieten Bürgerzentren und Familienbegegnungsstätten Kurse an, wo vor allem ältere Frauen ihre Kunst den jungen Leuten näher bringen. In Kommern geschieht das sogar im Museum, wie Norit Sewi berichtet.
Von allen vier Seiten strömt Licht ins Waldhaus auf dem Gelände des LVR-Freilichtmuseums Kommern. Strickhunde, Schals, Leggings aus Wolle, kunstfertige Strickmäntel und Sets mit Mützen und Stulpen liegen aus, Wollknäuel in allen Farben. Doremi Löhr aus Bad Münstereifel ist mit 74 Jahren eine der Älteren.
Mein Sohn, der tut immer mit Maschinen von. Er sagt, Mama, strick nicht so viel. Ich sag, Jung, meine Hände müssen was tun, sonst werden die steif.
Sie leitet andere, Jüngere an, strickt wann und wo sie kann.
Pullöverchen, Anzügelchen. Und jetzt im Moment stricken wir in Ibersheim, in dem Pfarrheim für die dritte Welt. Zwischendurch, wenn ich meine Hausarbeit gemacht habe, jede freie Minute werden die Stricknadeln bewegt.
Ihre Tochter Anneliese ist auch dabei, von Anfang an, seit 4 Jahren. Vieles hat sie sich schon zu Hause abgeschaut.
Ich habe ganz am Anfang meine Oma gefragt, weil ich auch mit 8 oder 10 Jahren schon angefangen habe zu stricken. Ja, und die hat mir das eigentlich beigebracht. Heute frage ich dann meine Mutter, wenn ich noch Probleme habe, aber ich stricke eigentlich auch ununterbrochen. Unter anderem dann auch Socken mit der Bumerangferse, die ist ganz interessant. Mit verkürzten Reihen wird die gestrickt. Die finde ich persönlich am einfachsten.
In der Eifel gibt es inzwischen viele private Strickkreise. Selber machen boomt. Auch nähen, knüpfen, weben. Die Älteren haben Erfahrungen, die Jüngeren sind experimentierfreudig. Monika Brunsmann, die Gruppe leitet, strickt auch für den Museumsshop.
Die Generation, die hat das früher in der Schule schon gelernt. Nachkriegszeit war ja nicht viel zu kaufen und so. Da wurde dann ein alter Pullover aufgemacht, wieder neu gestrickt. Größer gemacht, mit verschiedenen Garnen dann. Und ich denke, das haben die uns wohl voraus.
Und wenn sie das von Angesicht zu Angesicht weitergeben, ist das sehr effektiv, meint auch Hedwig Opielka aus Wachendorf.
Zeigen es immer besser wie aus dem Heft. Oft sind die Strickanleitungen so kompliziert geschrieben, da weiß man ja nicht, was los ist. Aber da muss noch dabei sein, die Älteren können auch von den Jüngeren etwas lernen. Früher gab es nur eine Wollstärke, dünnere Wolle. Und die älteren Damen stricken meistens mit ganz dünner Wolle. Ne? Und, aber jetzt haben wir es schon so weit, dass die auch die dickeren Sachen nehmen.
Anna-Maria Konrad, 77, möchte den Strickkreis nicht missen. Sie zeigt jüngeren Teilnehmerinnen besonders gerne, wie man Bommel für Mützen macht.
Kann nicht jeder. Sondern für sie ist es ganz einfach. Ne? Zwei runde Scheiben schneiden. In der Mitte nochmal eins, ja, und dann mit einer, sie schätzen halt mit Wolle, immer durchstechen. Und je enger man macht, je schöner wird der Bummel. Ne?
Und sie bestrickt ihren Freundeskreis gern und regelmäßig.
Ich bin im Geherclub, die sind 10 Mann, aber stehen vor 2 Jahren alle und besorgen die Strick. Die haben sich riesig gefreut. Das ist doch schön, man andere was schenken kann, ne?
Und das ist eben auch die gemeinsam verbrachte Zeit, die Aufmerksamkeit füreinander, der Spaß im Strickkränzchen, der für die Teilnehmerinnen der verschiedenen Altersstufen über den Nachmittag hinaus wirkt.
WDR 4. WDR 4. Mittendrin. Mit Ulla Föhmer.
Weitergeben, weiterleben, was Ältere den Jüngeren vermitteln können, das ist heute unser Thema. Die Kinder sind aus dem Haus, womöglich ganz weit weggezogen. Zu den Enkeln besteht deshalb kaum Kontakt. Wie also kann es gelingen, trotzdem mit jungen Menschen zusammenzukommen? Im Kölner Stadtteil Nippes vermittelt eine private Initiative Alt und Jung und versorgt so die Alten mit Enkeln und die Jungen mit Großeltern. Entstanden ist diese Idee aus einer Lernhilfeorganisation. Nurit Sevi stellt sie vor.
Hertha Clemens ist aktiv, geht gern wandern, allerdings zunehmend mit dem Rollator. Und so freut sie sich, Meriem kennengelernt zu haben, eine 15-jährige türkischstämmige Schülerin.
Es war wirklich eine Freude, dass sie mit einmal da war und sagte, also ich kann zu Ihnen kommen, wenn Sie das wollen. Denn meine Kinder sind aus dem Haus gegangen, da war ich 46 Jahre, als mein Mann starb und da war ich 21 Jahre allein.
Die beiden tauschen sich aus. Wenn es geht, einmal in der Woche, sie kochen, reden. Meriem zum Beispiel über Druck in der Schule.
Und sie sagt mir dann, mach dir keinen Kopf, Hauptsache man ist gesund und das beruhigt mich auch sehr.
Hertha Clemens hat lange ehrenamtlich gearbeitet, in der Gemeinde, Kaffeetafeln organisiert und dann erfahren, dass im Jugendladen junge Leute Kontakt zu Älteren suchen. Sozialwissenschaftler Wolfgang Zaschke vermittelt das und er gibt in regelmäßigen Abständen Hilfen zu konkreten Fragestellungen. Sagt den Jugendlichen auch, Geschenke annehmen ist nicht. Freiwillige Kooperation, nicht Dienstleistung, ist das Ziel. Hertha Clemens möchte Meriem viel praktisch vermitteln.
Sie hat ja gesagt, dass sie zum Beispiel Streuselkuchen lernen will. Also ich hatte schon zweimal die Käfe gekauft, da war die Meriem nicht da und ich war im Krankenhaus. Also da werde ich auch noch ein drittes Mal kaufen und der Streuselkuchen wird gebacken.
Nicht jeder ältere Mensch, dem das Projekt Altjung einen jungen Menschen an die Seite stellt, ist frei von Vorurteilen. Nasife aus der Türkei hat über viele Jahre eine ältere Italienerin besucht, aber sie musste viel Überzeugungsarbeit leisten.
Die Frau Damico war nicht so gelassen. Also sie hat wirklich mich kontrolliert und hat mir gesagt, was ich tun darf oder nicht tun darf. Trotzdem konnten wir eine Beziehung aufbauen. Das war schön. Also, dass wir zusammen Tango getanzt haben auf deutsche Volksmusik.
Frau D'Amico sitzt im eleganten Kleid mit Tellerrock auf einem Sofa in Palermo, geschminkte Lippen, auf einem Foto im Keller des Nippeser Jugendladens. Hier hat Wolfgang Zaschke die Jugendlichen und ihre älteren Freunde gebeten, Bilder aufzuhängen für eine Dauerausstellung. Er hat das Projekt ins Leben gerufen. Frau D'Amico hatte eine bewegte Vergangenheit.
Sie hat die Geschichten erzählt, wie die Jugend aussah bei der faschistischen Jugend, wie man da erzogen wurde. Fand sie auch ganz gut. Den Drill war natürlich auch ein wichtiger Reibungspunkt, über den man sich auseinandersetzen kann.
Lebensläufe verstehen, teilen. Professor Hans-Werner Wahl, Psychologe an der Uni Heidelberg, meint, dass beide Seiten profitieren können.
Alte Menschen sind die Keepers of the Meaning. Sie sind diejenigen, die die Bedeutungen weiterbringen. Also sie halten im Grunde genommen unsere Kultur, ihren Inputs mit ihrem Wissen, Dinge, wie man das Leben sieht. Das überlagert sich mit nachfolgenden Generationen. Das ist Dynamik einer Gesellschaft.
Es ist ein Geben und Nehmen. Die Jugendlichen des Projekts Alt-Jung in Köln-Nippes wünschen sich, dass es in Zukunft auch junge Menschen gibt, die für sie da sein werden.
Eine Hörerin hat uns eben eine E-Mail geschrieben und weist darauf hin, dass die Arbeit dieses Projektes möglicherweise gefährdet ist, weil nämlich die Stadt Köln die Zuschüsse kürzt. Und dann schreibt sie, vielleicht können Sie in Ihrer Sendung auf diese Situation aufmerksam machen und an die Stadt Köln appellieren, die Kürzungen zurückzunehmen. Das sei hiermit geschehen. Alte und junge Menschen miteinander zu vermitteln, quasi als Großeltern-Enkelersatz, das ist ein Modell, um Alt und Jung in Kontakt zu bringen. Ein anderes, wie eben gehört, das Angebot, alte Fertigkeiten an die Jungen weiterzugeben. Mein Studiogast ist Professor Thomas Klee. Welche Möglichkeiten gibt es noch, die eigenen Kenntnisse an die nächste Generation weiterzugeben?
Da gibt es eine große Bandbreite von Möglichkeiten intergenerativer Begegnung, so könnte man das etwas akademisch sagen. Das beginnt in der Schule, das findet zumindest zu den hohen Feiertagen der Familie in Familien statt. Das kann in Nachbarschaften realisiert werden, das kann aber auch durch Institutionen befördert werden.
Kann man dabei auch Fehler machen?
Da kann man viele Fehler machen, weil die Älteren, so sagt gerne die Soziologie, werden schnell zu den Fremden im eigenen Land. Es ist nicht so, dass wir sie ohne weiteres verstehen oder dass auch alle Älteren, die Jüngeren in ihrer Sprache, in dem, was sie beschäftigt, in dem, wie sie kommunizieren, verstehen. Da werden wir verschiedener und von daher ist es so wichtig, die Brücken zu bauen, dass wir weiter im Gespräch, im Kontakt, in Beziehung und auch emotional verbunden bleiben. Und da müssen wir viel investieren, weil die alltäglichen Gelegenheiten, dass Jung und Alt sich treffen, sie haben außerhalb der Familie und auch innerhalb von Familien abgenommen.
Wir haben ein Beispiel eben vorgestellt, da haben sich Jung und Alt im Museum getroffen. Braucht man offizielle Stellen, die den Anstoß dafür geben, dass Jung und Alt miteinander reden?
Ja, die braucht es zumindest auch. Wir müssen Gelegenheiten schaffen, gestalten, zum Teil auch inszenieren. Und da können Museen interessante Orte der Begegnung sein. Wie gesagt, es können Schulen sein, in denen ältere Menschen ihre Lebenserfahrung in geeigneter Weise weitergeben und anschaulich machen, was es heißt, auch Zeitzeuge zu sein. Wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen, das uns auch sehr beeindruckt hat und das auch, glaube ich, Ausstrahlungskraft hat. Hier haben sich 2 Jahre lang Vorschulkinder mit Hochbetagten einmal die Woche getroffen. Und das haben wir sehr genau uns angeschaut, analysiert. Was macht das mit den kleinen Kindern? Was macht das mit den Hochbetagten, mit den Eltern, mit den Fachkräften? Und da können wir sagen, das sind magische Momente, die dort entstehen können, wenn es gut gemacht ist, wenn Alt und Jung sich treffen, zusammen kochen, zusammen singen, einfach Zeit miteinander haben, aber in einer guten Art und Weise, gut gerahmt und Respekt generierend.
Was meinen Sie mit magische Momente?
Das ist wunderschön zu sehen, wenn sich der Kontakt zwischen einem 4-jährigen Kind und einer 85-jährigen, möglicherweise an Demenz leidenden Frau beobachten lässt, der von einer hohen Dichte und emotionalen Tiefe geprägt ist, zum Teil auch sehr beiläufig eine Begegnung eröffnet, die wir sonst nicht für unbedingt möglich halten, wo auch gerade ältere Menschen wieder aus sich heraustreten, wo Fachkräfte sagen, so habe ich diese Bewohnerin seit 10 Jahren nicht mehr erlebt. Wenn Kinder kommen, spüren ältere Menschen, gerade auch Hochbetagte, dass sie weiterhin in die Gesellschaft gehören, verbunden sind mit den ihnen nachfolgenden Generationen. Und das ist ausgesprochen wichtig für das Selbsterleben, für das Gefühl, Bedeutung zu haben, in der Welt zu sein und eben nicht exkludiert als hochbetagter Mensch. mich dann noch möglicherweise in diskriminierender und von Inhumanität trotzender Weise als Pflegefall bezeichnet zu werden.
Wovon hängt es ab, ob der Austausch zwischen Jung und Alt gut funktioniert?
Man muss sich nicht so furchtbar viel Gedanken über Programm und all Mögliches machen, aber doch eben der Würde und der Begegnung Raum geben durch Zeit, durch nicht zu viel Lautstärke, durch nicht zu viel Menschen. Das kann gerade dort, wo es sich um vulnerable Menschen handelt, die sich dort treffen, ausgesprochen bedeutsam sein.
Das war Professor Thomas Klee, Altersforscher aus Freiburg. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Aus dem Bundestag hört man ja selten wirklich gute Nachrichten. Aber gestern gab es eine Ausnahme. Der Bundestag hat eine Reform der Renten beschlossen. Unter anderem soll es mehr Geld für die Mütter geben. Was genau da jetzt zu beachten ist, weiß meine Kollegin Katrin Sanders.
Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, werden jetzt 2 Jahre auf dem Rentenkonto gutgeschrieben. Bislang war das 1 Jahr. Also es gibt einen Punkt mehr als zuvor. Und dieser Punkt macht 28 Euro Aufschlag auf die Rente aus. In den alten Bundesländern gilt dieser Wert. Ein Punkt pro Kind, bei mehr Kindern entsprechend mehr.
Das Geld kommt jetzt automatisch oder muss man da irgendwas unternehmen?
Wenn man bereits Rente bezieht, dann hat man diese Kindererziehungszeiten, um die es da geht, schon auf dem Konto verbucht. In diesem Fall kommt der zusätzliche Punkt und damit die rund 28 Euro ab 1.7. automatisch auf dem Konto an. Durch die neue Regelung gibt es aber eine Besonderheit. Manche kommen jetzt überhaupt erst zu einem Rentenanspruch, zu einem eigenständigen Rentenanspruch, denn dafür braucht man ja mindestens 5 Beitragsjahre.
Stimmt, ja.
Nehmen wir eine Frau mit 3 Kindern, die hatte bisher für ihre Kinder nur 3 Jahre gutgeschrieben bekommen. Jetzt werden ihr für jedes Kind 2 Jahre angerechnet. Sie hat damit also 6 Jahre auf ihrem Versicherungskonto und ab 5 Jahren bekommt sie ja schon eine eigene Rente.
Das heißt, sie kann einen Rentenantrag stellen jetzt, obwohl sie möglicherweise schon 70 ist, weil nachträglich die Kinder mehr wert sind für die Rente.
So ist das. Und es empfiehlt sich auch immer, so eine Kontenklärung zu machen.
Nehmen wir mal an, da ist eine Frau, die hat nie gearbeitet, also nie in die Rentenversicherung eingezahlt, hat 2 Kinder, die vor 1992 geboren sind. Das heißt, die hat dann 4 Jahre auf dem Versicherungskonto. 1 fehlt ihr. Also guckt die nach wie vor in die Röhre.
Nein, da kann man noch was ändern und zwar mit freiwilligen Beiträgen. Die sind möglich und lohnen sich auch. Das sagt Francesco Frohnhold, Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Rheinland.
Wenn ich die 2 Kinder im Konto habe und mir fehlt noch dieses 1 Jahr, dann kann ich für 1 Jahr freiwillige Beiträge entrichten und habe so auch einen Rentenanspruch. Die freiwilligen Beiträge würden sich sehr schnell lohnen, wenn wir sehen, dass knapp 80 Euro im Monat für 1 Jahr zahlen, aber um die 130 Euro monatliche Rente danach bekommen, dann sind wir nach 9 bis 10 Monaten da schon im Plus.
Das klingt ja richtig gut. Und da gibt es keinen Wermutstropfen?
Doch, es gibt einen. Frauen, die Grundsicherung beziehen, haben nichts von dieser Regelung, denn die erhöhte eigene Rente wird voll auf die Grundsicherung angerechnet.
Neben der Mütterrente hat der Bundestag ja auch noch beschlossen, dass es nach 45 Versicherungsjahren eine abschlagsfreie Rente mit 63 geben soll. Wer hat denn darauf Anspruch?
Ja, da sind die Regelungen deutlich komplizierter noch als bei der Mütterrente und man sollte sich auf jeden Fall beraten lassen, das sagt auch wieder der Mann von der Rentenversicherung.
Mein Tipp ist, kommen Sie in die Beratung der gesetzlichen Rentenversicherung oder rufen Sie das Bürgertelefon der Deutschen Rentenversicherung an und fragen dort nach, ob diese Zeiten schon bei Ihnen drin sind. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Katrin Sanders, was gab es denn sonst noch Neues in dieser Woche?
Seit dieser Woche gibt es einen verbesserten Test, mit dem man sein persönliches Diabetesrisiko klären kann. Das Neue an diesem Test ist, dass er die familiäre Vorgeschichte genauer erfragt. Und das wirkt sich auf die Vorhersage, ob man also Typ 2 Diabetes bekommen kann, weit mehr aus, als man bislang annahm.
Wo finde ich diesen Test?
Es gibt ihn als Fragebogen im Netz.
Gutes Stichwort Netz, Internet, da gibt's ja inzwischen Gesundheitsinformationen zuhauf und immer mehr auch Foren für den Austausch untereinander. Was ist davon zu halten?
Die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen hat vor allem die Meinungsforen mal kritisch durchgesehen und sagt dazu, wenn jetzt ein Selbsthilfeverband oder eine Krankenkasse ein solches Forum anbietet, dann ist dagegen wohl nichts einzuwenden. Da sind in der Regel Fachleute an Bord, die richtige Auskünfte geben sollten. Abzuraten aber ist, wenn im Forum einfach nur mal Meinungen zu medizinischen Themen und Therapien ausgetauscht werden. Oft sei die Qualität der Tipps da einfach mau.
Du hast uns auch noch ein Gerichtsurteil mitgebracht, das für alle interessant sein dürfte, die etwas zu vererben haben.
Ja, ein Testament darf kurz und bündig und mit wenigen Worten geschrieben sein, es gilt, aber eine gewisse Form muss gewahrt bleiben. Das hat das Oberlandesgericht Bremen jetzt entschieden. und hat damit auch gesagt, was die richtige Form überhaupt ist. Hier hat ein Erblasser auf einem Fotoumschlag einfach nur zwei Aufkleber angebracht.
Das war das Testament.
Der eine handschriftlich, immerhin mit Vermerk, V ist meine Haupterbin, stand da drauf. Der andere enthielt handschriftlich die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens dieses Erblassers. Das genügt nicht, fanden die Richter, und denn sie hatten Zweifel, ob bei dieser Kurzform tatsächlich der Wille erkennbar ist, überhaupt ein Testament zu errichten. Da war nirgendwo von Testament oder letztem Willen die Rede, das als erstes. Die Bezeichnung Haupterbin fand das Gericht missverständlich und außerdem war diese ja nur mit Vornamen benannt, was ja immerhin mehrdeutig ist. Selbst Zeugen konnten diese formalen Mängel nicht heilen, der Erbschein wurde nicht ausgestellt.
Ja, und die Adressen und Links zu diesen Tipps und Informationen können Sie bei uns abrufen, entweder im Internet unter wdr4.de und dann weiterklicken auf die Seite von Mittendrin, oder Sie schreiben uns an WDR4, Redaktion Mittendrin, 50600 Köln. Das war's für heute. In der nächsten Woche heißt unser Thema, da spricht man nicht drüber. Wir tun's trotzdem, wir reden über das Tabu Inkontinenz. Dazu haben wir dann auch Experten eingeladen, die im Anschluss an die Sendung ihre Fragen dazu an unserem Hörertelefon beantworten. In der nächsten Woche, wie gesagt. Hier geht es jetzt weiter mit Hallo NRW und Jürgen Rennfort. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Ulla Föhmer.